Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mit meinem heutigen Gast hätte ich auch 3 Stunden lang quatschen können, denn er ist nicht nur sympathisch und lustig, sondern auch vom Fach. Begriffe wie Berufs-16-Jähriger, Arschkartenrolle und eingeasselt haben wir erörtert und so, so vieles mehr. Herzlich willkommen, Frank Tannhäuser. Also wenn ich auf dein Leben zurückschaue und mit den wenigen Informationen, die ich habe, ne, da muss ich ja sagen, für mich ist ja sofort zu erkennen, warum du beruflich das geworden bist, was du jetzt alles machst. Weil als Schüler hast du ja schon im Kino gejobbt, schon in Kassel.
Richtig. Ja, ja.
Dort hast du die Dekoration übernommen
das
im Kino.
Stimmt.
Du hast an der Kasse gearbeitet. Yep. Später warst du auch Filmvorführer.
Auf jeden Fall.
Und durch deine sehr kontaktfreudige Art hattest du immer viele Freunde. Und auch während deines Schauspielstudiums hier in Hamburg hast du im Vorderhaus vom Thalia Theater gearbeitet.
Ja.
Unter Flim, ne, in der Thalia an der Kunsthalle.
War ein Knaller.
Ja. Und da hast du nicht nur im Vorderhaus gearbeitet, sondern du bist auch immer da eingesprungen, wo jemand gebraucht wird. Also Requisite und weiß Gott irgendwas. Jemand hat angerufen und gesagt, hier fehlt jemand. Und du hast gesagt, ja, mache ich.
Ja, ja, ja. Ich bin dann rumgereicht worden.
Genau.
Es war super. Für mich war es richtig gut.
Und heute arbeitest du in deinem Theater.
Also und wird immer noch rumgereicht.
Ja, im Imperialtheater. Und du bist Übersetzer, Autor, Regisseur. Du entwirfst die Bühnenbilder, die Kostüme. Du nähst die Damenkostüme selbst. Du sitzt insbesondere bei den Premierenabenden an der Kasse. So, also, und du bist ja auch noch Schauspieler. Also das hast du ja mal gelernt. Daher, bei all diesem ganzen, was du tust und bisher getan hast, was sich ja durch dein Leben zieht. Wann warst du das letzte Mal aktiv als Schauspieler auf der Bühne?
In 2021 habe ich für einen kranken Kollegen übernommen und habe dann ein halbes Jahr durchgespielt wieder.
Welches Stück war das?
Die Tür mit den 7 Schlössern, da war ich Dr. Staletti. Das klingt jetzt ein bisschen doof für den Kollegen, weil ich jetzt sagen muss, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, aber natürlich hat es mir am Anfang keinen gemacht, weil das war eine Übernahme von Zerfleisch und ich war auch froh, als Sönke wieder da war, weil ich, jetzt habe ich den Namen gesagt, ist auch nicht schlimm, aber egal. So, als der Kollege wieder da war, war ich froh, weil es ihm dann wieder besser ging, das hat mich dann schon froh gemacht, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es ungern gemacht habe, weil es eine tolle Rolle war und als es dann mal richtig lief für mich, ohne Zettel in der Hand, war das auch eine super Sache so für mich und wir haben im Ensemble auch Spaß gehabt.
Vermisst du das ab und zu, regelmäßig auf der Bühne zu stehen oder bist du mit deinen ganzen anderen Projekten immer so involviert, dass du da eigentlich...
Nee, ich vermisse es schon. Aber man kann halt nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Ne?
Ja, aber du könntest ja wahnsinnig gut auf jeder Hochzeit tanzen, vor allem auf dieser Schauspielerhochzeit, denn du suchst ja die Stücke aus, du übersetzt sie, du schreibst sie um, du entwickelst alles, also dir deine eigene Rolle zuzuschanzen, das wäre ja sowas von einfach.
Aber da kommen wir ja zum Knackpunkt. Ne? Ich inszeniere das und mich selber inszenieren ist echt eine Bitch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Finger weg. So. Ich habe noch was vergessen. Tatsächlich, ne, gleich zu Anfang im Podcast vergesse ich wieder was. Ich habe Willy Wunder noch gespielt danach. Also mit Iris Schumacher, Marco Formanek und Bianca Arndt haben wir uns sozusagen im Corona-Kack glücklich gemacht mit einer kleinen Revue, einer 50er-Jahre-Revue. Und die haben wir im letzten Jahr auch noch gespielt und waren auf Gastspiel in Braunschweig und so und hatten mega viel Spaß. Und da ging es nur, und das bringt mich jetzt wieder auf deine Frage eben, ne, das ging nur, weil meine Regieassistentin, die Janine Krieger, einfach ein super Auge hat und sagen kann, was los ist. Also ich habe die Revue gestellt. Ne? So machen wir das, so sieht's aus, das ist die Choreografie, bla bla bla, das machen wir. Und dann habe ich an Janine übergeben und habe auch und kann dann auch, da klopfe ich mir mal selber auf die Schulter, ich kann dann auch sagen, du sitzt unten, ich stehe oben, du sagst, was Trumpf ist, ich richte mich danach. Weil ich auch das Vertrauen habe, in gerade in Janine. Ne? Da weiß ich genau, dass wenn die sagt, das sieht aus, dann sieht es so aus. Und dann mache ich das auch so. Das habe ich aber schon immer gehabt. Ich musste schon mal einspringen in der seltsamen Gräfin kurz vor der Premiere. Und da war meine Regieassistentin Franziska Autzen, die war auch am Thalia-Theater später. Ne? Und da habe ich auch gesagt, du machst es. Und ich mache das, was du sagst. Und ich bin dann auch tatsächlich kritikfähig. Soll man gar nicht glauben, aber das ist so.
Du kannst also in dem Moment gut loslassen.
Ich kann den Job wechseln. Ich kann den Job wechseln, ja. Ich kann die Seite wechseln.
Ja, gut, das hast du ja in deinem Leben sowas von bewiesen, dass du deinen Job wechseln kannst, im Sinne von, dass du so vielfältig bist und dich für so vieles interessierst und offensichtlich auch autodidaktische Fähigkeiten besitzt, ja. Denn auch das Kostümenähen, was ja aus einer Not heraus entstanden ist, hast du dir ja quasi beigebracht selbst und beibringen lassen, ne? So unter Anleitung
beibringen, ne? Lassen, ja.
Von einer Kostümbildnerin.
Ja.
Also learning by doing, obwohl, wenn ich auf deine Finger gucke, ich ja weiß, dass du kein Ehering trägst und jetzt möchte ich gerne deinen Mann zitieren.
Und Wurstfinger hast.
Ja. Was ich übrigens nicht bestätigen kann mit einem
Blick
auf den Finger.
Doch, ich finde, das stimmt. Also ich gebe dem Ingmar total recht. Ich habe Wurstfinger. Deswegen gibt's keinen Ehering. Wollen wir Eheringe, Ingmar? Na, mit deinen Wurstfingern. Okay, das steckt man dann, wenn man jemand wirklich liebt, steckt man das weg. Tu ich.
Auch da kannst du dann loslassen und sagen, naja,
ja, kann
ist
er loslassen.
Halt so.
Und bei jedem Juwelier, wenn wir im Urlaub irgendwo lang gehen und da ist ein Juwelier, sagt, ach, guck mal, wie schön die Ringe sind. Ich will die überhaupt gar nicht, um Gottes Willen. Ich bin echt nicht so eine Schmuckelse, ne? Aber ich muss es auf jeden Fall einmal sagen im Urlaub. Dann, oh, guck mal, die haben ja schöne Eheringe hier.
Das ist euer Running Gag.
Das ist tatsächlich unser Partnerschafts-Running Gag seit fast 30 Jahren, ja.
Oh, Wahnsinn, ist auch ja. So ewig lange schon.
Ja, das ist ewig lange.
Dein Mann hat ja auch einen anständigen Beruf, der ist Anwalt,
ja.
Und der kann euch dann ja auch im Zweifelsfalle über Wasser halten, wenn irgendwas schiefläuft, oder?
Ja, wir können uns gegenseitig über Wasser halten, Gott sei Dank, das ist eine ganz gute Sache.
Ja, vor allem das Imperialtheater, muss man ja anerkennen, läuft so unbeschreiblich gut, finde ich aus meiner Perspektive. Ihr habt eine wunderbare Nische gefunden in der Stadt. Und in Deutschland? Also ich meine, wie viele Kriminaltheater in Deutschland gibt es? In jeder großen Stadt eins oder?
Vier.
Ach ja, vier, das ist überschaubar.
Vier sind, also wir nennen uns jetzt mal nicht als erstes hier, das ist ja dumm. Es gibt München, das ist der sozusagen der Eisbrecher gewesen für die gesamte Theaterlandschaft München. Das Blutenburg-Theater mit 90 oder 95 Plätzchen, ne? War der Eisbrecher für dieses ganze Genre in Deutschland. Die haben das als erstes gemacht und waren auch lange, lange, lange einzig und allein auf weiter Strecke. Und dann kam irgendwann später mal das Berliner Kriminaltheater dazu. München spielt ensuite, genau wie wir beide sozusagen. Ne? Und Berlin spielt aber Repertoire, was schwieriger ist, aber okay, ist eine Wahl. Und dann gibt es, glaube ich, Bremen noch, aber ich war noch nie im Bremer, ich glaube, Kriminaltheater, das ist, glaube ich, auch auf dem Schiff. Die unterscheiden sich, glaube ich, auch schon wieder in der Größe sehr von uns. Letztendlich ist es so, dass wir das größte Haus sind aus dieser Vierer-Kombi. Aber ansonsten gibt es keinen.
Wie viele Plätze habt ihr?
270.
Ja, also knapp 300.
Ja, am Wochenende hätte ich gerne 500. Aber habe ich nicht. Unter der Woche kann es so bleiben.
Ihr spielt mittwochs bis freitags unter der Woche, richtig? Oder war das nicht so, dass ihr dienstags oder dienstags und mittwochs nicht spielt? Ne?
Irgendwie so? Donnerstag, Freitag, Samstag. Mhm. Im Herbst spielen wir meistens auch Samstag zwei. Dann kommt auch mal ein Sonntag dazu, dann kommt auch mal ein Mittwoch dazu. Also je nachdem, wie es gerade so funktioniert oder ob es eine Zusatzvorstellung geben kann. Letztendlich ist es aber so, dass ich immer denke, lieber langfristig und dann läuft es gleichmäßig durch, als jetzt alles verballern und hinterher kommt kein Mensch mehr.
Ihr wart ja nicht immer ein Kriminaltheater, sondern du hast ja mit einem Musiktheater angefangen, ja. Das war 1994 als du, ich meine, das wird ja immer so gerne gesagt, also vom Porno-Kino zum, ne? Also
ja,
du hast es umbaut.
Lieblingssatz.
Ja, genau.
Ja.
Das ist ja schön Clickbait, ne? Und dann, aber stimmt ja auch. Also du hast diese Spielstätte, also das war ja keine Spielstätte, sondern es war ja
ein Porno-Kino, ne?
Genau.
Für alle, die es nicht verstanden haben, es war ein Porno-Kino.
Und das hast du ja sehr liebevoll restauriert. Renoviert, kernsaniert, eigentlich kernsaniert muss man sagen.
Ich glaube,
ne?
Das Wort kernsaniert ist absolut das treffende Wort. Oder ehrlich, das ist kernsaniert, das Ding. Das war nicht schön.
Genau, war viel Arbeit, hat sich gelohnt, muss man ja ganz klar sagen. Jetzt im Rückblick. Aber ihr habt ja als Musiktheater angefangen, habt Revuen, Musicals gespielt. Und dann 2003 seid ihr ja
umgeswitcht.
So, genau, wieso?
Also, wir haben ja mit einem Riesenkracher aufgemacht mit Grease. Ne? Es war deutsche Erstaufführung. Das war alles super. Es lief lange, lange, lange. Ne? Aber irgendwann denkst du halt, du musst was Neues machen. Es geht irgendwie so alles nicht mehr. Ne? Ich kann nicht mehr. Ich bin nicht mehr 16. Ne? Ich war ja Berufs 16, 15 Jahre. Genau wie meine Kollegin Iris Schumacher, die jetzt immer noch bei uns ist. Die war ja auch mit mir zusammen Berufs 16. Über Jahre. Ne?
Wie ist man denn Berufs 16?
Indem man irgendwas spielt, was auf einer Highschool spielt. Aber, das muss ich dazu sagen, jetzt schweife ich leider ab, aber es ist halt so, wir waren damals, Iris war in den 20ern und ich war gerade mal eben 30. Ne? Und dann haben wir schon immer gedacht, also wir sind immer noch 16 in dem Stück. Geht auch noch, ne? Funktioniert noch. Und haben aber immer darüber nachgedacht, so in uns drin, oh, geht das jetzt wirklich noch, ne? Können wir das wirklich nicht mehr? So, dann sind wir zusammen nach New York geflogen, ihr und ich, wir sind ja auch ein Übersetzerteam. Und dann haben wir uns einen New York-Urlaub gegönnt, um Stücke zu gucken und waren da in Grease. Und wir sind da rausgekommen und unser erster Satz war, wir sind jung, wir sind jung. Weil die ganze Cast im Schnitt, also bestimmt noch mal 6, 7 Jahre älter war als wir. Und ich dachte so, ja, wir können noch. Los, 5 Jahre weiter, Grease, kein Problem. Aber im Kopf geht es irgendwann nicht mehr. Es geht irgendwann einfach nicht mehr. Also ich hatte, ich habe das wirklich dann lang gespielt, Iris noch länger. Wir haben das im Delphi-Theater noch weiter gespielt ein Jahr. Und ich hatte in der Zeit auf dem Weg ins Theater schon immer das Gefühl so, boah, okay, Rock'n'Roll is here to stay. Wenn ich im Theater war und meine Latzhose anhatte und das mein Polohemd und die Baseballmütze für Roger, ab dem Moment hatte ich wirklich Spaß und ich kann das kann, glaube ich, auch keiner von den Greasern jemals irgendwie abstreiten. In dem Moment, wo es irgendwie anfängt, bis zum Moment, wo der Vorhang fällt am Schluss und alle glücklich sind, hatte ich unglaubliche Freude in der Produktion. Unglaubliche Freude, weil ich hatte nette Kollegen. Wir waren echt fast alle gleich alt. In dem Moment schon, ne? Wir waren auch mal gleich jung, aber wir waren auch mal gleich alt. Und wir haben das zusammen gewuppt und wir hatten enormen Erfolg damit. Und dann ist das okay gewesen. Aber nichtsdestotrotz, irgendwann ist halt Schluss mit lustig. Wir haben dann andere Sachen ausprobiert. Es sind viele Sachen erfolgreich gewesen. Es sind einige Sachen enttäuschenderweise überhaupt nicht erfolgreich gewesen. Und das gibt einem dann schon zu denken. Ne? Du produzierst und machst und tust. Wem erzähle ich's? Und dann hat man irgendwie das Gefühl, es muss doch jetzt funktionieren. Es ist doch alles richtig. Aber manchmal ist eben auch alles richtig nicht das Richtige. Und dann stehst du da und musst das irgendwie an den Mann, die Frau und das Kind bringen. Und dann geht's aber vielleicht mal nicht. Und im musikalischen Bereich ist die Marge eh schon dünn. Und wenn man dann aber einen Flop landet, wie mir das passiert ist zum Beispiel mit Charlie Brown, da hätte ich Stein und Bein geschworen, dass das funktioniert. Und es war wirklich süß und die Kritiken waren super und alles war super. Das hat keinen Schwanz interessiert. Und dann kommt man ins Grübeln und überlegt, was geht. Und dann haben wir die nächste Show gemacht und die war auch so mäh. Also es lief und lief, aber es lief nicht richtig doll. Mäkelschmäh, geht irgendwie nicht so. Und dann gab es den großen Stella-Einbruch und es gab dann die Übernahme der Stage Entertainment in den großen Häusern und Titanic, was ein enorm gutes Stück ist. Ich hatte das in New York schon gesehen und war wirklich also erfreut, dass es kommt, weil es ein Also es geht wirklich sehr zu Herzen und ich finde die Musik toll, Murray Easton. Und keiner wollte sehen. Dann haben die angefangen, Billigkarten rauszudreschen. Dann haben Leute zu uns gesagt, warum zahle ich bei euch für eine Steuerkarte 15 Ocken, wenn ich für 57 in Titanic komme? Und das kann man nicht halten. Und zur gleichen Zeit hatten wir halt diesen Versuchsballon mit Frau in Schwarz, weil es mich einfach interessiert hat. Und dann ist der so durchgestartet und dann haben wir gesagt, aus. Wir machen was Neues, wir müssen uns neu sortieren. Und ich bin mit wackelnden Knien in dieses Projekt gegangen, ne? Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt auf dem Boden gekrabbelt werden, weil wir keine Kohle mehr hatten. Die Phase hatten wir zwischendurch, aber zu der ist Gott sei Dank Florian Lienkamp dazugekommen und hat erstmal die Kohle zusammengerafft.
Der Zahlenmensch bei euch.
Der Zahlenmensch ist gekommen und hat gesagt, so, wir machen das jetzt so. Und er hat das wieder auf die richtigen Beine gestellt. Also ohne Florian wäre das nicht gegangen. Wäre es nicht gegangen. Zwischendurch gab es wirklich eine Zeit, da habe ich auch andauernd gespielt, gemacht, getan, dies noch, das noch. Und im Büro war halt niemand, der so richtig gut war mit dieser ganzen Sache, ne? Und dann kam Florian und dann wurde es konsolidiert sozusagen. Stück für Stück für Stück abgearbeitet, alles wieder in richtige Bahnen gestellt. Das ist Florian zu verdanken, ne? Also, ich muss ihm jetzt keinen Altar bauen.
Aber ne? Kurz davor.
Aber so ein bisschen vielleicht einen kleinen Schrein vielleicht. Ja. Zumindest das. Also zumindest das ist auf jeden Fall drin. Verdienterweise. Ne? Und das, das
kam Florian 2003 dazu?
2000 kam
2000,
er dazu.
Okay. Mhm.
2000 kam er dazu.
Und dann hat er sozusagen mit dir
genau.
Diese Umstellung.
Und auch diese, vollzogen. Auch diesen Entwurf von Hossa, ne? Weil Florian ist tatsächlich so ein bisschen Schlager-Fan manchmal, ne? Das hat er auch so ein bisschen mit angeschoben, dann haben wir es durchgezogen und das, ab da ist es wirklich. Also es ist halt super, wenn man jemanden hat, der mit wachen Augen dann nur da drauf guckt, nur auf das Thema. Und der sagt doch nicht so, das kannst du nicht machen, das wird nicht gehen oder so. Das ist nicht das Ding, ne? Aber wenn, dann wäre auch der Erste, der sagt, wir müssen hier gerade mal die Reißleine ziehen, wir machen gerade Fehler, ne? Und das ist halt super, wenn es da jemand gibt. Ich bin da ab da auch absolut ein offenes Ohr zu. Letztlich bin ich mit wackelnden Knien in dieses Projekt Krimi-Theater reingegangen und schon bei Mausefalle, das war das zweite Stück gleich, war schon klar, es funktioniert. Es war da schon besser als, Zahlen waren da schon besser als die Revue-Zahlen im Schluss. Wir sind dann ja nochmal zurück zur Revue im Royal Theater. Aber das war im Prinzip ein Ausflug in die Vergangenheit, der viel Spaß gemacht hat, viel Arbeit gemacht hat, auch Geld gebracht hat, tatsächlich, super, ne? Oh, die reden vom Theater und reden immer nur vom Geld. Das ist ja ganz schrecklich, was wir gerade tun. Ja, wir haben natürlich auch große Kunst gemacht. Super.
Naja, nee, aber wir haben halt Geld verdient.
Verdammt, das muss man auch bezahlen. So.
Du musst ja.
Aber letztendlich war das, diese zwei Theater zu halten und noch ein Krimi-Dinner, das war einfach für unser Team zu viel. Und darum haben wir gesagt, okay, komm, lass die Revue gehen. Und Revue hieß bei uns ja auch immer 80 Kostüme, bla bla bla, Bilder, Band, Tritratrol. Nix, komm, es ist vorbei. Für uns ist es vorbei. Ist auch okay.
Jetzt sind es ja teilweise 20 Damenkostüme innerhalb eines Stückes. Also von 80 auf 20. Also
ist ja schon mal eine Reduktion.
Ist ja auf jeden Fall schon mal eine Reduktion. Also da hast du dich ja jetzt schon.
Da arbeite ich jetzt nicht mehr. Da arbeite ich ja nur ein halbes Jahr dran und nicht mehr ein ganzes.
Ja, was machst du eigentlich mit dem
Rest? Ja, da frage ich mich auch manchmal. Und es ist auch ein Thema, was heute so nicht mehr funktioniert. Na, man muss einfach auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Und ich stelle halt fest, dass der Krimi schon ein bisschen zeitloser daherkommt.
Ja, und auch ja wieder auch im Fernsehen.
Im Kommen
immer sehr,
ist, ja.
Immer wieder, der hat ja immer so in Wellen seine Hochphasen. Und ich finde, wir bewegen uns ja jetzt schon die ganze Zeit. Also diese ganze True-Crime-Geschichten, ja. Die es jetzt auch gibt, Podcast-Formate und so, das ist ja wirklich hoch im Kurs.
Absolut.
Und sehr beliebt. Also da seid ihr auf der richtigen Welle. Wann feiert ihr eigentlich dann immer Jubiläum? Weil als Imperialtheater ist ja 1994 quasi das Eröffnungsdatum und als Krimi-Theater würde ja 2003 sein.
Wir könnten ja zweimal.
Ja, und tut ihr das?
Nee.
ihr feiert jetzt
wir
nur das 30.
Wir feiern jetzt das 30. Genau. Und
das ja am 16. feiert ihr es am 16. August?
Wir feiern es dann mit der Premiere mit.
Genau. Nochmal,
weil wir wollten jetzt nicht noch eine Woche, noch eine Schließwoche dranhängen, nur damit wir am Montag aufmachen können. Das ist auch irgendwie dumm. Am 19. da machen wir vielleicht irgendwelchen lustigen Kram oder so.
Also 19. August.
19. August ist das offizielle Jubiläum, genau. Ich hatte kurz überlegt, ob ich mit Iris zusammen einen Abend mache, der heißen sollte 30 Jahre Murks. Aber wir haben überlegt, will das jemand sehen? Ich bin so unschlüssig, ob jemand uns beiden zugucken will, wie wir uns einen Abend lang über uns selber lustig machen. Ich weiß nicht, ob das jemand sehen will. Keine Ahnung, ich bin da immer noch nicht schlüssig. Aber die Idee war da. Und das hätten wir dann am Montag gemacht, aber so lassen wir vielleicht einfach nur einen Korken knallen und freuen uns, dass es uns gibt.
Also aktuell spielt ja noch Die Blaue Hand und dann am 16.8. ist die Premiere von Jekyll und Hyde.
So ist es.
Und bei euch laufen ja Stücke immer so um und bei ein Jahr, ne, wenn die gut laufen. Ne?
Jekyll und Hyde nur ein halbes.
Aha.
Erstmal.
Und was kommt dann?
Dann kommt Das indische Tuch von Wallace.
Das heißt, dann seid ihr ja jetzt schon richtig voll in der Produktion des zweiten Stückes, oder?
Nö.
Mit?
Nee? Nö. Nee. Wir werden gut fertig mit Jekyll und Hyde. Das ist alles easy peasy. Und Das indische Tuch, das Bühnenbild gibt es schon. Das wurde schon vorbereitet. Und insofern ist der Druck schon mal weg. Das heißt, die Werkstatt fängt im Prinzip, macht die Final Touches, wenn das Stück jetzt raus ist, fürs indische Tuch und fängt dann schon mit der Arbeit für den Hexer an. Also wir sind dann schon im Vorsprung.
Das heißt, der Hexer hat wann Premiere? Das muss ja dann irgendwie zu...
26.
Gott.
Ich kann schon bis 30.
Ehrlich?
Ja. Ich weiß, was kommt.
Du weißt schon bis 30?
Ich weiß schon bis 30, ja. Das ist auch ja nicht so schwer alles. Ich weiß, welche Stücke noch mal kommen. Also es sind jetzt Sachen, die wiederkommen. Mhm. Das indische Tuch ist schon fast 20 Jahre her. Und war unser erster Wallace. Unser allererster Wallace. Und da gab es noch ein paar Spielfehler vielleicht.
Was wäre ein Spielfehler?
Naja, es ist vielleicht ein Tick zu lang gewesen, möglicherweise. Oder man hat sich Sachen nicht getraut, so auszuspielen, weil man mit dem Material noch nicht so vertraut war. Es war der dritte Krimi überhaupt. Nee, das stimmt nicht. Der vierte Krimi überhaupt. So, da hat man, mit Wallace hatten wir überhaupt keine Erfahrung. Es war auch die erste eigene Bühnenversion, weil vorher gab es, also ein Spitzenhäubchen, Mausefalle, Todesfalle. Ne? Das waren alles fertige Versionen, auch wenn wir an den Übersetzungen nochmal rumgeschraubt haben, aber das war so. Und Carol Ann hat die Inszenierung gemacht. Ich habe gespielt. Ne, das war damals so. Und das Bühnenbild war Bestes aus Resten. Das war unsere Devise. Nach diesem ganzen Revue-Scheiß war die Devise Bestes aus Resten. Aus Kostengründen. Warum auch nicht? Man hat das ja nicht gesehen, dass es aus Resten war.
Du, heute aber, kannst du sagen, nachhaltig.
Ja, das war auf jeden Fall nachhaltig. Und auch richtig. Und niemand hat es von vorne gesehen, dass es Bestes aus Resten war. Wirklich nicht. Aber es war so. Es ging halt nicht anders. Und wir hatten damals nicht so eine schicke, das heißt eine schicke, wir haben jetzt keine schicke Werkstatt, aber wir haben eine gute Werkstatt in der Zwischenzeit.
Ja, wo die Wände aufrecht stehen können.
Wo die Wände aufrecht stehen können.
Nicht wie vorher im Keller.
Ja, das so. War eine Katastrophe. Im Liegen. Hat man das da alles gemacht.
Ne? Also nicht ihr habt gelegen, sondern das Bühnenbild
hat gelegen. Wir haben auch teilweise auf dem Bühnenbild gelegen, um das nochmal anzupinseln. Das war eine Vollkatastrophe. Das indische Tuch habe ich zusammen mit Jan Herrscher gebaut, unserem Techniker. Und wir haben da wirklich, könnte passen.
Vielleicht auch nicht.
Ne? Passte nicht übrigens. Passte nicht. Wir haben uns, ich habe nicht, wir nicht, aber ich habe mich verrechnet an den Treppen und die Treppe an sich stimmte, die Podesterie stimmte, das war alles richtig, alles gut. Das Vorsatzteil vor der Treppe mit dem Geländer dran stimmte um eine halbe Stufe nicht. Habe ich mich verrechnet, aber wir konnten das nie zusammen sehen. Und als wir es aufgebaut haben, war in dieser ersten Stufe, war ein Unterschied und danach stimmten die wieder. Mhm. War halt der Winkel einfach falsch, ne? Aber ich habe das ja auch, einfach nur auf Millimeterpapier. Heute macht man das
im Programm, ne?
Da kann dir so ein Fehler eigentlich nicht mehr passieren. Aber auf dem Millimeterpapier und eben durch dieses Thema hier bei euch die Treppe, da liegt das andere Teil. Aber beide Seiten schön gleichmäßig falsch.
Wenigstens
ganz auch diskutiert, machen wir jetzt was was machen wir? Wir streichen das nach und dann sieht es eben so aus. Und es hat niemals jemand bemerkt im Publikum, dass das falsch ist. Also, man konnte da darauf ja gut gehen, es war alles in Ordnung.
Musste man nur wissen, weil so Höhenunterschiede bei Stufen, die ansonsten ja gleichmäßig sind.
Die Stufen waren ja gleichmäßig,
nur das Geländer ging praktisch, okay.
Also wenn die Treppe so ging, ging das Geländer dann so.
Ah, okay. So ein bisschen
also leicht, also und war nur in der ersten Stufe bemerkbar.
Okay. Ja, das
voll bescheuert, aber es ist halt passiert. Aber sowas kann halt nur passieren, wenn du das nicht mal einmal irgendwie hinstellen kannst.
Jetzt könnt ihr das ja hinstellen.
Jetzt können wir es hinstellen, es ist uns auch nie wieder sowas passiert.
Wahnsinn. Sozusagen, das Bühnenbild könnt ihr schon vorher aufbauen. Mhm. Und ihr seid ja wirklich sehr, sehr nachhaltig, weil immer noch, was Bühnenbilder angeht, nicht nur, dass ihr Elemente wieder benutzt, umbaut, sondern Florian nimmt ja auch gerne welche mit in seine, seine Lagerhalle.
Ja.
Da hat er ja auch schon ganze Bühnenbilder drin
das
stehen.
Ist völlig, völlig verrückt irgendwie, aber wenn er das gerne haben möchte, bitte. Also.
Ja, also ich habe bei Alex, also Alexander Beutel, der ist ja der Bühnenbildner mit, ne? Also der ist ja Architekt.
Der ist Architekt, ja.
In echt auch.
Ja. Also der ist der sagt, ob es funktioniert oder nicht funktioniert.
Genau, ne? du kritzelst das, ne?
Ich kritzel und dann sitze ich mit Alex am Computer und dann schieben wir uns das in CAD irgendwie noch hin und her.
Und Alex und baut das dann zusammen.
Ich treffe die kreativen Entscheidungen sozusagen, was das betrifft. Und Alex alle sachlichen Entscheidungen. Ne? Wenn er sagt, das klappt, also das kann man nicht rum, das klappt nicht aufeinander oder sowas, dann muss ich mir etwas Neues ausdenken. Aber ich liebe diese Sitzung mit Alex echt sehr. Erstmal, weil ich finde, dass er einen ganz tollen Sachverstand hat und sich auch vieles drauf geschafft hat, was speziell für Bühne eben der Fall sein muss. Weil er kam ja aus einer ganz anderen Ecke. Hatte zwar immer ein sehr, sehr gutes Gespür für Größenverhältnisse und wie sieht was miteinander aus und wie muss was sein. Das war schon immer toll, ne? Aber eben so ein paar, so funktioniert das auf einer Bühne, das musste er sich auch erst drauf schaffen. Hat er sich ganz hervorragend drauf geschafft und es ist wirklich eine Freude, das mit ihm zusammen zu machen. Und es ist auch eine Freude zu sehen, wie unser Schreiner Sven Wehe das hinterher umsetzt. Ne?
Das ist ein Goldstück. Das machen die zusammen auch, ne?
Das machen
auch,
die zusammen, ne? Aber das ist wirklich
basteln
ganz
da
toll.
Auch rum, ja. Weil ich sitze da ja häufiger dann und denke, oh, der Kaminsims, der sieht aber echt aus. Und ich habe schon Alex gesagt, also wenn ich irgendwann mal einen falschen Kaminsims brauche oder so, dann suche ich mir einen aus von ihm und dann bearbeitet er den noch so ein bisschen oder so. Weil das sieht so echt aus immer. Das sieht
ja,
so...
Es sind halt auch massive Dinger, ne? Aber es lohnt sich bei uns ja auch, weil sie wirklich lange stehen.
Ja, aber nicht immer ist es massiv, ne? Also es kann ja auch schon mal sein, dass das, also gut, massiv aus Holz, aber es sieht dann, einige sehen dann aus, als wären sie aus Marmor und dann ist es halt kein Marmor. Also es ist jetzt nicht massiver, echter
Dank.
Marmor. Nee, so gut geht's dann auch
so
nicht.
So gut geht's uns ja doch nicht.
Dass das Vergoldete echt Gold ist.
Ja, das ist ja...
Dann,
das haben wir im Royal gemacht. Da gab es tatsächlich so vergoldete Rangbrüstung und so. Und das war dann, es war jetzt auch kein Blattgold oder so, aber es war schon auch irgendwie so eine Goldfarbe, die Anteile hatte. Schade drum, ist alles weg. Aber war gut, als es war und alles gut.
Ihr seid ja auch, wenn ich das von außen wahrnehme, ein langjähriges, eingeschworenes Team.
Ja.
Sehe ich das richtig?
Ja,
das bei euch sind ja auch, bei uns ist es ja auch so, wir haben ja auch so viele 20-jährigen Jubiläum, 25-jähriges Jubiläum, 12, also ist ja alles gar keine Seltenheit. Das ist bei euch ja auch durch die Bank weg.
Ja.
Ihr habt ja auch quasi ein festes Ensemble fast schon, oder? Also man sieht ja einige
immer. Immer. Die sind ja,
die sind ja in jeder Produktion dabei.
Ja,
also eigentlich ist es ja ein Ensemble
halt,
fast schon.
Also das Gute ist, es ist ein Krimi ist eigentlich immer ein Ensemblestück. Also es ist ganz selten mal, dass es jetzt so die Rolle gibt und so, das ist so nicht. Und dadurch, dass wir ja eben kein Star-Theater sind, ne, und nicht diese Verpflichtung haben, jetzt wie ihr zum Beispiel, dass ihr einen tollen Namen haben müsst, ne, weil das einfach so ist, wie es ist, es ist einfach so, wie es funktioniert, erlaubt uns das, das innerhalb eines Ensembles ein bisschen hin und her zu schieben und mal ist der die große Nummer und da versuche ich halt drauf zu achten, dass nicht immer so, ja, du bist jetzt hier der Butler und übrigens nächstes Mal der Gärtner und danach der Lieferando-Typ. Das mache ich nicht, ne? Also es gibt dann schon auch mal eine kleine Rolle oder wie man unter Schauspielern sagen würde, wahrscheinlich eine Arschkartenrolle. Ein bisschen, aber manchmal ist es dann halt auch keine. Ne? Oder ich mache es dann so, dass ich sage, okay, wir besetzen es einfach doppelt. Es gibt die Arschkartenrolle und die Hauptrolle und ihr wechselt. damit A, wir nicht im Dreck stecken, wenn wirklich jemand krank wird, und ich kann dann die kleinere Rolle im Prinzip noch nachbesetzen mit irgendjemandem, weil das kann man am Vormittag lernen, im schlimmsten Fall, wenn man gut lernt, ne? Und dann hat man so ein bisschen Flexibilität drin und ich kann das vor mir selber besser verantworten, wenn ich so, so, das nächste halbe Jahr bist du hier, guten Tag, es hat geklingelt, so, tschüss, Wiedersehen, das war's. Das ist auch so ein bisschen, vielleicht bin ich da noch in mir drin ein bisschen zu sehr Schauspieler, dass ich denke so, boah, nee, komm, das ein Jahr, so hältst du auch keine Leute, denke ich dann immer so, ne?
Ja.
Es sei denn, es ist jetzt die absolute Absahner, ne? Die Figur kommt zweimal und ist der absolute Knaller und alle denken nur, also diese Putzfrau, die da zweimal reingekommen ist, ne, das war ja der absolute Brecher.
Das ist so ein bisschen der Narre dann beim König,
ja,
oder?
Ja,
also man
genau.
Braucht das ja immer, man braucht ja jemanden, der da das
Comic
auflockert.
Comic Relief ist, richtig.
Genau, und wenn man dann auch noch einen super Comic Relief hat, dann.
Dann ist es schon klar, so braucht es genau. Ein Krimi übrigens auch, ne? Das ist ganz wichtig. Und selbst merke ich auch jetzt gerade wieder bei, wir hatten Leseprobe für Jekyll und Hyde schon. Und da ich auch schon gemeint, okay, es ist möglich, auch in so einem Stück eine Figur zu haben, die auf jeden Fall mal ein bisschen Leichtigkeit reinbringt. Muss. Bei allem Gothic-Abwärtstrend, den dieses Stück hier hat und auch braucht, ne, den man auch sehen will, braucht es trotzdem mal jemand, der ein bisschen frische Luft reinbringt.
Das Fenster aufmacht.
Das Fenster auch mal einmal durchlüften, dann kann es wieder abwärts gehen. Ist aber der Ensemble-Gedanke ist da absolut auch, ist für mich auch wichtig.
Inszeniert ihr jetzt die nächsten Stücke Dr. Jekyll und Mr. Hyde? Heißt das so?
Ja, das umgekehrt? Dr. Jekyll und Mr. Hyde.
Genau. Und auch das indische Tuch. Sind das klassische Inszenierungen oder hebt ihr solche Inszenierungen auch manchmal visuell und inhaltlich in die Neuzeit? Wie macht
ihr
das?
Unterschiedlich. Also bei Dr. Jekyll ist es tatsächlich so, dass ich auf ein rigides Set, wie ich das so gerne habe, da sind Türen drin. Da habe ich drauf verzichtet, weil es da nicht gut funktionieren wird. Deswegen wird es ein bisschen moderner daherkommen. Moderner. Imperial modern, ne? Also, man will ja das Publikum jetzt auch nicht vergraulen mit irgendwelchen Dingen, die es vielleicht nicht sehen will bei uns. Aber es wird auf jeden Fall ein bisschen anders daherkommen, als man das so gewohnt ist. Wir werden jetzt ja keine Drehbühne mit 7 Bildern an den Start bringen, weil ich habe das alles durchgeguckt und überlegt, wie mache ich es am besten und bin dann dazu gekommen zu einem simultanen Bühnenbild, was sich klasse leuchten lässt und was dann auch einen Reiz haben wird, hoffe ich. Und
erklärst du noch einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was ein Simultanbühnenbild
ist? Ein Simultanbühnenbild ist ein Bühnenbild, in dem alles stattfinden kann. Also jeder Handlungsort durch kleine Veränderungen am besten. Und das können wir auch machen. Ansonsten haben wir immer gerne ein richtiges geschlossenes Set. Das ginge bei dem Stück zum Beispiel nicht. Und es wäre auch kontraproduktiv mit der Erzählfolge. Weil es Tempo rausnimmt. Umbauen ist immer Tempo weg. Ne? Abschalten für einen Gast oder so, das ist doof.
Okay.
Und das indische Tuch ist aber dann wieder volles Brett mit Kamin und allem. Mit Kamin und Wänden und Türen und Treppen und allem. Das ist aber, der Wallace fordert das ein bisschen heraus, ist meine Erfahrung. Weil die Geschichte oder die Geschichten eine neuzeitliche Gestaltung eigentlich nicht dulden, weil man dann ja auch die handelnden Figuren hinterfragen würde. Ne? Weil man sagt, ja, aber warum, wenn das jetzt hier in diesem modernen Wohnzimmer spielt, warum geht sie denn? Warum hat die denn kein Handy? Warum hat die kein Handy? Mhm. Wenn die ein Handy hat, dann kann die auch nicht mehr eingeschnallt sein und keiner kommt. Wie in einer Mausefalle beispielsweise, wo du echt davon ausgehen musst, die kriegen keinen Kontakt, das Telefon ist weg, das Ding ist eingeschnallt, keiner kann weg. Das ist heute nicht so. Dann kommt da die Polizei mit dem Heli und holt die da raus. Ne? Aber das würde nicht mehr funken. Dann ist die Geschichte leider zu Ende. Und tschüss, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Das
so
war's.
Ne?
So, das sind halt also Sachen, die du dir natürlich vorher beantworten musst. Und dann, wenn du dann denkst, so, ja, aber dann geht das nicht auf und das geht nicht auf und dies geht nicht auf. Dann musst du wieder sagen, warum spiele ich den Schrott, wenn es nicht alles aufgeht? Dann muss ich vielleicht zu einem moderneren Stoff greifen. Und wenn ich zu einem moderneren Stoff greifen würde, was denkbar wäre, fordert er mich auf einer anderen Seite wieder heraus, wenn ich zum Beispiel, ich liebe die Fitzek-Bücher, ne? Ich mag die wirklich gerne, ich finde auch, dass die Umsetzung toll ist. Ich möchte es bei uns noch nicht machen, weil es mich persönlich in den Zugzwang setzt, fotorealistisch auch im Splatter-Bereich zu arbeiten. Das will ich aber nicht. Mhm. Ich kann das, also jetzt technisch kann ich das, ich will es aber nicht. Also ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn der erste, na, den ersten ab dem Kopf hatten wir schon, aber wenn die ersten Gedärme ins Publikum spraddeln. Ja, jetzt mal ganz im Ernst, weil es fordert das ja teilweise heraus, weil die Taten so um so viel drastischer sind in modernen Krimis. Und du musst es dann sehen, du musst dann sehen, wie der Finger abgeschnitten wird und was auch immer, weil es essentiell in der Geschichte vorkommt. Ich mag es aber nicht zeigen.
Dann könntest du ja eigentlich nur die Therapie, könntest du dann ja machen, ne?
Von die Therapie könnte ich theoretisch machen. Aber es würde sich so abheben von dem, was wir und was die Leute auch gerne bei uns so sehen. Ne?
Die sehen ja auch gerne die Klassiker.
Die sehen auch gerne die Klassiker. Und der Trend zu dieser klamottigen, also im Sinne von aufgeplusterten Plüsch-Inszenierung, der ist einfach gegeben. Man muss sich nur mal bei Netflix die Zahlen angucken von Bridgerton. Ne? Ist der Knaller bei denen, kann man jetzt
denken. Oder Knives Out.
Oder Knives Out. Hat auch Knives Out. Früher habe ich immer gesagt, ihr guckt euch Downton Abbey an und guckt euch Game of Thrones an und solche Sachen. Das ist alles Ausstattungsgedönse, was nicht heißen soll, dass es keine guten Geschichten sind. Es sind ja gute Geschichten. Aber das sind die Knaller gewesen der letzten Jahre. Und wenn man das Zuschauerverhalten im Auge behält, so wie ich es tue, dann weiß ich, dass es richtig ist, sowas zu machen. Innerhalb dieses Genres. Innerhalb eines anderen Genres würde ich das vielleicht verneinen, ne? Aber manchmal ist eine Klamotte doch eine gute Klamotte. Es ist immer eine Geschmackssache. Und wir überlassen dann ja auch das Feld mit den modernen Krimis auch anderen Kollegen aus der Stadt. Ich glaube, das kleine Hoftheater hat, glaube ich, meiner Meinung nach einen Fitzek gemacht. Oder ich glaube, Altona, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr im Kopf. Aber das ist dann halt so und das kann ich auch hinnehmen. Aber wenn ich einen machen würde, müsste der wirklich erschreckend realistisch sein. Weil ich finde halt, manche Themen brauchen das. Brauchen die Drastik.
Wie suchst du denn, wenn du jetzt sagst, dass für dich im Kopf eigentlich schon bis 2030 der Spielplan steht, zumindest inhaltlich, nach welchen Kriterien suchst du die Stücke aus? Also gehst du jetzt einfach nur rückwärts und guckst, was ist damals richtig gut angekommen?
Frau Dua, Sie müssen Titel spielen, dann läuft das. Titel, Titel, Titel.
Ja. Ne?
Oder wie die Makler sagen, Lage, Lage, Lage.
Ja, aber davon gibt es ja so wahnsinnig viele.
Ja, ja.
Also, aber wie suchst du denn aus unter der Masse?
Die Sahnestückchen hole ich alle wieder.
Okay.
Oder so. Das, also, es der Rückwärtsgang jetzt wieder zum Anfangspunkt ist natürlich auch begründet, weil unter uns, Leute, die es hören, ne? Unter uns ist es so, der Wallace hat sehr viel geschrieben. Nicht alles ist gut und nicht alles funktionierte auf einer Bühne. Ist einfach Wahrheit. Und jetzt bin ich schon zu Stücken gekommen, die ich so frisieren musste, dass es dann funktioniert, was ja jetzt auch nicht schlimm ist, aber also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, wir spielen Hamlet und dann ist es Kotelett in Wirklichkeit. Jetzt mal ganz im Ernst, das kannst du doch nicht bringen. Ne? Oder du spielst die Ratten und es sind nur Mäuse. Es geht halt nicht. Also entweder du sagst, ne?
Was draufsteht, muss drin sein.
Was draufsteht, muss drin sein. Das ist ja hier genauso.
Ja.
Ne? Wenn die alle bunte Turnschuhe anhaben, ist es ja nicht mehr weiße Turnschuhe, oder?
Zum Beispiel.
Läuft irgendwie nicht. Ne? Das, nee. Und also bei Blaue Hand war es zum Beispiel ein Stück, an dem ich sehr viel schrauben musste. Letztlich. Weil das Originalbuch echt nicht der Knaller ist. Der Titel ist aber super. Das hat auch Preben Philipsen damals erkannt, als sie den Film gemacht haben. Da ist nämlich gar nichts vom Original mehr drin. Nichts, nichts, nichts. Nichts.
Und das wissen die Leute ja meistens nicht, wenn sie sehen. Die denken, das ist das Original.
Weil niemand kennt 146 Wallace. Das ist einfach mal so. Es hat auch noch keiner gesagt, es ist ja nicht wie im Film. Weil dann würde ich ja sagen, ja, aber es ist auch nicht wie im Buch. Also insofern, der Film ist nicht das Buch. Das ist bei Indische Tuch übrigens auch der Fall. Der der Film orientiert sich sehr viel mehr an Agatha Christie's und jetzt gibt es kein, das heißt jetzt glaube ich, und jetzt gibt es keines mehr. Früher hieß es 10 kleine, ist klar, oder und da jetzt gibt es keines mehr. Ich glaube, das ist der Titel jetzt. Als an dem indischen Tuch. Was ich aber nie verstanden habe, nachdem ich das Buch gelesen hatte, weil das Buch ist fabelhaft. Also das ist wirklich mal einer von den guten Edgar Wallacen, die eine gute Person, eine gute Personage haben und die psychologisch echt super doll funktionieren. Sonst würde ich das gar nicht nochmal aufgreifen. So, warum hat man das verändert? Weil man niemals diese Rechte für das Agatha Christie-Ding gekriegt hätte. Dann haben die gedacht, das basteln wir uns jetzt einfach mal selber. Und so haben sie den Film gedreht. Ne? Also insofern, es ist halt so, die großen Titel von den Wallacen haben wir alle abgefrühstückt schon. Und dann kommen Titel wie Großfuß und Hands Up und so, warum? Wer soll das gucken?
Wer kennt das?
Ne, da kommen Titel, 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 Frau Dua, so ist es.
Genau.
So, und dann sage ich mir doch jetzt die nächsten Jahre, spiele ich mal Titel, Titel, Titel. Zumal es ja so ist, dass unser Besucheranstieg erst viel, viel später stattgefunden hat. Also wir liefen gut, ne? Aber noch nicht so gut wie jetzt. Das heißt, viele, viele Menschen, die gerne zu uns kommen, haben diese ganzen Titel überhaupt niemals gesehen.
Ja, wenn, können sie sich wahrscheinlich eh nicht dran erinnern, wenn es vor 20 Jahren war. Also ich meine,
eben, ich kann mich ja kaum noch erinnern. Ja. Ich kann mich ziemlich gut dran erinnern.
Okay, gut.
Aber es ist halt so, das kann man nochmal machen, vor allen Dingen, wenn man es neu macht. Und ich bin der Letzte, der jetzt den Video reinschmeißt und sagt, oh, guck mal Iris, da bist du nach links gegangen, jetzt musst du hier aber auch wieder nach links gehen. Das war immer so, das bleibt jetzt auch so. Ne? Janis, geh mal, nee, noch einen Meter musst du noch, nee. Ne? Das hast du früher aber schöner gesagt, den Satz. Ne? Also da bin ich so weit weg von wie nur irgendwas. Ich hasse das. Ich musste mal in meiner Anfängerzeit, musste ich Sachen aus dem Video lernen. Ne? Das fand ich zum Kotzen. Also dann war ich es ja nicht mal selber.
War das in München?
Das war in deiner Münchenzeit? München, ja, in meiner Münchenzeit.
Die du abgebrochen hast.
Die abgebrochene, sie können mich mal am Arsch lecken, Münchenzeit. Nee, das war ein anderer Satz. Das war, ich finde sie scheiße, sie finden mich scheiße, lassen wir es doch. Das war der Originalsatz. Weiß ich auch noch sehr gut. Er wahrscheinlich auch. Aber, ja, da war das so. Da bekam ich einen Karton mit Videos und 3 Tage Probe pro Stück.
Und spiel mal so.
Und jetzt, aber seien sie doch mal nett. Ja, ich muss jetzt mal gucken, wie ich die Treppe runterkomme. Tut mir leid. Mit Kotturnenschuhen. Kann ich gerade nicht so. Ich bin froh, wenn ich mich erinnere, wie das war. Das war wirklich für einen Anfänger war das eine Vollkatastrophe. Und hatte ich noch mal ein Videoding bei im WTT. Das war ja mein zweites Engagement und da war ich sehr glücklich.
WTT?
Ist Westdeutsches Tourneetheater in Remscheid. Und da durfte ich alles Mögliche spielen. Es war richtig super da. Es war viel, viel Arbeit, aber richtig super. Und da hatte ich auch mal Anne Frank ein Video zum Angucken. Aber nur, es war nur zum Angucken da. Und dann wurde mir aber in der Probe gleich gesagt, ja, das ist nur, damit du weißt, das ist so das Placing. So und so wird es laufen. Aber wir machen das schon mit dir. Ne? Und so war es dann auch. Das war dann sehr viel, das war okay. Das finde ich auch okay zu gucken. Ach, so ist das Stück, so funktioniert es. Wir machen es aber mit euch nochmal neu.
Darauf achtest du dann halt aus deiner eigenen Erfahrung, in deiner eigenen Regie natürlich auch drauf, dass du den Leuten einen gewissen Raum gibst und das mit denen zusammen entwickelst?
Ja, aber das ist ja der Spaß. Das ist ja genau der Spaß, den es macht. Also auch beim Neumachen, egal ob es ein olles Ding ist, was ich aus der Tüte hole, oder Neues, was ich aus der Tüte hole. Aus einer anderen Tüte. Es geht ja darum, gemeinsam was zu erschaffen. Ich habe ja gar nichts davon, wenn ich irgendwelche Fürze umsetze. Und dann muss sich der Kollege, der es spielen muss, da irgendwie reindenken. Und ich habe überhaupt keinen Input davon. Also es muss sich doch gegenseitig befruchten. Natürlich muss ich in die Inszenierung gehen und wissen, was ich tun will. Das versteht sich
von
selbst.
Jemand muss ja die Richtung kennen.
So,
ne?
Also die Richtung sowieso. Und ich muss auch im Notfall was in der Tüte haben, was sagt, okay, wir machen das so. Aber ich finde Angebote toll und gemeinsam was rauszufinden, was dann gut funktioniert, ist wirklich super toll. Das finde ich wirklich schön. Und es war immer so mein Ding zu sagen, ich habe eine Idee und wir machen das und so stelle ich es mir vor und dann Vorspielen ist total ätzend. Das ist das Letzte, was ich will. Kann ich aber. Wenn einer das braucht, dann mache ich das.
Dann gehst du auf die Bühne und dann...
Sag ich so, ich habe mir so und so vor... Oder wenn ich so im Zweifel bin, wenn ich denke, das Bild ist nicht, ne, dann muss ich schon mal sowas haben wie, guck jetzt mal weg, ich muss das mal einmal für mich...
Ist auch geil. Guck mal bitte, ich muss das mal kurz für mich einmal spielen.
Einmal so durchspielen oder so mechanische Sachen. Wenn ich jetzt... Ich kriege ja auch gerne mal, ne, das ist tatsächlich so, das geht nicht. Das geht nicht. Dann sag ich mal, aber du hast das Buch ja noch in der Hand. Ne, mit ohne Buch wird's gehen. Mit ohne Buch ist auch schön. Mit ohne Buch wird es gehen. Und wenn du weißt, was kommt, dann weißt du ja auch, wie es geht. So. Ja, geht nicht. Und dann sage ich, okay, dann muss ich mal kurz selber gucken, weil manchmal aufgewacht mitgemacht, ne, ist dann besser. Es ist einfach besser. Dann weiß man, ach, da ist das Problem. Wenn ich in dem Stuhl sitze und eben hinten sitze, dann kann ich nicht aufspringen oder so. Also ich muss es vorbereiten. Und manchmal hilft es, zu verstehen, warum der Kollege da gerade mal ein Problem hat mit. Oder man kann schnell eine Lösung herbeiführen. Und manchmal denkt man auch, okay, das funktioniert tatsächlich nicht. In meinem Kopf ging's, ne? Aber da geht so einiges. Und einiges auch überhaupt nicht. Aber das sind andere Themen.
Wenn man jetzt sagen würde, du bekommst, Geld spielt überhaupt gar keine Rolle. Hm? Rechte spielen keine Rolle. Nix spielt eine Rolle. Was wäre dein Stück, mit dem du meinetwegen gerne aufhören würdest? Wo du sagst, das mache ich, das inszeniere ich und danach Mic Drop. Dann gehst du in Rente.
Ja, das tue ich ja dann auch irgendwann tatsächlich.
Ja, in 5 Jahren, hattest du ja vorhin gerade gesagt, ne? Ungefähr. Ne?
Also ja, ich schwanke ja noch, ne? Ich habe mir das letzte Stück auch tatsächlich offen gelassen. Ne? Also das letzte Halbjahr sozusagen in meiner
aktiven Zeit.
Ära. Oder wie man auch so schön sagt. Das habe ich mir ein bisschen offen gelassen. Also ich habe Plan B natürlich, aber das habe ich mir offen gelassen. Mal sehen, wie ich mich entscheide, ob ich vielleicht auch doch noch mal ein Musical rausdresche als letztes, weil es die Klammer schließt. Wenn es das ist, dann ist es Der Mann von La Mancha, weil das das erste Musical ist, was ich überhaupt jemals im Theater gesehen habe und es ein wunderschönes Stück ist. Und nur ein Set hat. Ein rammeliges Set, das in einem spanischen Inquisitionsknast spielt.
Und schönes Setting.
Schönes Setting. Nee, es ist wirklich, also ich weiß nicht, ob du es kennst.
Nee, kenne ich nicht.
Das ist die Don Quixote-Geschichte und ist erzählt insofern, dass Cervantes und sein Diener, der dann später Sancho ist, von der Inquisition wegen Steuerschulden verhaftet werden. Und die kommen in diesen Knast und um sich zu verteidigen, spielen die mit den Knastbewohnern den Mann von, also die Don Quixote-Geschichte. Und es ist wunderbar. Es ist eine tolle Musik von Wassermann. Das ist ein super tolles Stück. Vielleicht.
Schließt das Imperialtheater, wenn du in 5 Jahren gehst? Wer soll denn die Lücke füllen?
Das ist ja, das ist jetzt so eine Frage, ob ich da jetzt mit, ob wir das jetzt hier besprechen, was da
ob du meinst, ob dein Team jetzt hier im Podcast
ist? Nein, also um Gottes Willen, das wäre eine Vollkatastrophe. Ich erzähle jetzt ja im Podcast so, ja, und dann komme ich darüber und so alles so cool. Nee, wir haben den Podcast gehört.
Aber dann würde ich nur sagen, yay, super, ihr habt den Podcast gehört.
Das
wäre jetzt der Test. Lass uns doch mal irgendwas verbreiten.
Wir bringen jetzt mal was unter die Leute. Also der Punkt ist, wir haben eine Option für weitere 5 Jahre jetzt noch, ne? Bis 2030.
Du meinst Mietvertragsoption.
Mietvertragsoption, genau. Daran hängt alles.
Exakt.
Ne? Die ist gleichgeschaltet mit der Option des Hotelinhabers, weil wir sind ja Mieter und die eben auch. Da gab es so einen Erbschaftsschrott. Da kann ich jetzt gerade gar nichts weiter zu sagen, weil kann man auch gar nichts
sagen. Ist ja auch
sagen.
Sehr komplex.
So, es ist sehr komplex. Und ich habe diese Option einfach gezogen, weil ich sagte, okay, jetzt ziehe ich hier die Option, 5 Jahre auf jeden Fall, so. Was dann mit dem Haus passiert, das weiß ich einfach nicht. Ich weiß, in welchem Zustand das Haus ist.
Bautechnisch,
ne? Also, das Ding ist in den 50er Jahren hochgerissen worden. In unserem Trakt ist es halt so, wir haben damals bei dieser was hast du vorhin gesagt, Kernsanierung, ne? Mhm. Hast du das überhaupt, das trifft total, eben eine Kernsanierung gemacht. Bei uns ist alles damals gemacht, ist jetzt auch nicht mehr neu, aber jede Stromleitung und jede Wasserleitung und jedes Klo, und das ist alles gemacht worden. Das heißt, bei uns ist alles eigentlich okay. Im Hotel, da fehlt mir auch der Durchblick, aber ich weiß, dass halt auch schon Leitungen gebrochen sind. Mal, weil wir hatten Wasser plötzlich von oben, war nicht gut. Nicht schön.
Oha.
So, und dann ist halt die Frage, was wird mit dem ganzen Komplex passieren? Wird das verhökert, der das erben, ne?
Ja, und geht ja um Geld dann, ne?
Es geht dann um viel Geld.
Also, ich meine, das ist ja eine optimale Lage.
Verhökert der das? Kauft das jemand? Kauft jemand den ganzen Block? Da ist ja noch ein paar Flachbauten dahinter, ne? Wenn das jetzt so ein Mogul ist, warum zeige ich da auf mich? Ich bin keiner. kann man nicht sehen im Podcast, ist ohne Bild.
Also wenn du das kaufen sollst.
Also wenn es ein Mogul kauft.
Also du.
reißt er das dann komplett ab? Wird das wieder ein schickes Bürohaus oder
ein Hotel
mit was unten drin? Keine Ahnung, weiß ich nicht, Frühstücksraum. Das Problem ist halt, das ganze Ding ist sehr verschachtelt gebaut. Das ist echt kompliziert. Und wir hatten ja mal eine Zeit lang das kleine Café vorne an der Ecke, wo jetzt der türkische Dönerladen drin ist. Mhm. Das haben wir umgebaut. Das war vorher irgendwie so ein Kramladen, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir gedacht, vielleicht kriegen wir eine zweite Ebene hin und so, dass wir aufeinander kommen und wir das Foyer dadurch vergrößern, weil wir alle wissen, wie klein unser Foyer ist.
Das ist leider ja.
Das ist echt fürchterlich. Echt fürchterlich, ja. Und nein, geht
im Winter.
Nicht. Im
Winter.
Ja.
Im Sommer.
Und geht nicht. Geht einfach nicht. Weil dieses Haus, es fällt halt ab und kein Geschoss bis zum im Prinzip zweiten Obergeschoss trifft sich. Kein Geschoss trifft sich. Alles sind verschiedene Ebenen. Insofern ist das wirklich kompliziert. Und auch für jemand Neues wird es genauso kompliziert, weil die Straße ist die Straße ist die Straße, ne? Und es fällt halt einfach ab nach unten.
Ja, es muss eigentlich muss das alles abgerissen werden und komplett neu aufgesetzt.
So, und dann ist die Frage, was machen würden wir denn dann in der Zeit machen? Straßentheater? Freilicht?
Auf der Reeperbahn.
Saal 2?
Bei uns im Saal, ja, aber der hat nur 100 Plätze. Das ist ja immer das finanzielle Fiasko. Dann, das trägt sich ja finanziell dann immer nicht.
Ja, aber
da
kommt ja dann die Stadt und dann ist das ja.
Ach so, dann kommt die Stadt. Okay, gut, wir haben dann schon, also mit Carsten Broster haben wir dann, also wir reden dann mit Carsten Broster dann. Okay, also ihr seid immer herzlichst willkommen hier.
Aber nee, die Frage ist dann wirklich, was würden wir dann wirklich tun? Ja. Wir müssten also vorher umziehen irgendwo hin, umziehen oder ein anderes Objekt finden, in das man grundsätzlich.
Das Schmidtchen.
Ist ja noch kleiner als Saal 2.
Das hat 200 Plätze, das Schmidtchen.
Nee.
Nee, ist das kleiner?
Nee, es ist viel kleiner.
Aber die haben doch noch irgendwas mit 200 Plätzen. Die haben doch drei Theater. Die können wir eins abgeben.
Ja, das finde ich auch.
Ich finde, wir reden nochmal mit Tessa und so.
Die macht das klar.
Genau, die macht das klar. Okay, also klar. Also die Frage ist, in 5 Jahren, was
wohin?
Passiert?
Was passiert dann? Ne? Mhm. Aber ich rechne stark damit, dass das einfach flupp macht und das Ding ist durch. Damit rechne ich einfach, es ist einfach so. Was soll ich, ich kann es mir ja auch nicht schönreden. Ne? Vielleicht kommt noch die große Idee mit einer Immobilie daher. Dann muss ich aber für mich erstmal erklären, ob ich das nochmal will.
Ja, das wäre ja echt eine Riesen, also es wäre ja eine.
Es käme dann darauf an, was man von A nach B transportieren kann. Aber es geht ja beim Gestühl schon los. Also das Ranggestühl würde funktionieren, weil es gerade ist. Das Parkettgestühl würde zum Beispiel nicht funktionieren.
Ist ja extra für euch gebaut worden.
Weil das, ja. Weil es praktisch eine Schräge hat. Das heißt, das müsste genau dieselbe Schräge wieder haben. Man könnte sicher, also ich könnte mit Sven sprechen und der würde sicherlich mit einer guten Idee um die Ecke kommen, wie man da noch so einen Schuh drunter ballert, dass der Stuhl wieder gerade ist. Insofern, ja. Okay. Aber man müsste ja, also wir sind damals durch den Bestandsschutz und alles Mögliche, ne, gingen Sachen, die heute nicht mehr gehen würden. Wenn ich allein an das Thema Lüftung denke, was dann bewegt werden müsste, und ich weiß nicht, ob wir das von A nach B, also ob man das überhaupt könnte, dann müsste ja B auch nicht so weit weg sein, ne?
Na klar, wenn ihr eure Lage da aufgeht, eure Lage ist ja.
Unsere Lage, ne? Ist, ja.
Das ist ein Teil des Erfolgs.
Ja, Teil des Erfolgs, absolut. Wir haben das ja gemerkt, als wir das Royal am Holstenwall gemacht haben, das ist nämlich nicht Lage. Das ist nämlich weg, weg, weg hast du keine Laufkundschaft?
Ja, wir merken das auch, wir haben keine Laufkundschaft. Ja, bei uns ist leider nicht Lage, Lage, Lage. Wir haben eine schöne Lage.
Eine schöne Lage, absolut.
Wunderschön, aber
absolut.
Man kann ja auch in Schönheit sterben, kennt man ja auch. Ach,
nicht so,
also ist Gott sei Dank bei uns nicht der Fall, schnell auf Holz. Aber nichtsdestotrotz schaue ich immer schon so ein bisschen mit dem Neid ist hässlich, aber ich freue mich immer für die anderen Häuser, die so eine wahnsinnig tolle Lage ja. haben. Also ich bin ja nochmal für so ein Theater, wobei Mönckebergstraße ist ja auch tot mittlerweile. Also, aber so an so einer, an so einem richtigen Boulevard hätte ich gerne.
Ein Boulevardtheater.
Ja.
Am Boulevard. Ja. Es gab ja früher die kleine, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt mitgeht, dass es früher eine Komödie am Neuen Wall gab.
Naja, das Unsock war ja im Neuen Wall auch.
Und noch
ne?
eine, nämlich ja. Peter Ahrweilers Kleine Komödie und Rendezvous.
Ah, das kenne ich nicht.
Das war sozusagen der Vorgänger von der Komödie im Winterhuder Fährhaus. Von Peter Ahrweiler, das war eine Butze. Ich habe da auch gespielt, also insofern sollte ich jetzt das Maul nicht aufreißen. Und es war eine gute Zeit da. Und Peter Ahrweiler war auch speziell, aber irgendwie gutartig. Aber das war auch mitten, es war halt mitten am Neuen Wall, das war in diesem zweiten Teil. Vorne war das Ohnsorg-Theater und dann weiter hinten waren die. Und es war auch keine richtig glückliche Lage so.
Nee, auch Neuer Wall. Also das ist ja, finde ich, auch das, was so ein bisschen schade ist, so einen richtig krassen Boulevard haben wir in Hamburg ja nun nicht.
Da müsste ja dann irgendwie da so sein, wo Spitaler Straße,
das ist mit Reeperbahn schon ziemlich cool, weil du da abends, also was will ich in der Gegend sein, in der Innenstadt, wo am Abend nichts passiert.
Genau.
Und das ist ja der Fall. Neuer Wall abends, wenn du da um 20 Uhr lang gehst, dann... Ja, da ist ja, siehst du ja so.
Ja, genau, also die klappen die hoch, die
genau,
Bürgerstelle.
Genau, die klappen die Bürgerstelle.
Ja, es ist leider so.
Also die Reeperbahn ist da ja schon echt optimal.
Ja, die ist optimal.
Darum gibt es da ja auch so viele Theaterhäuser, muss man ja ganz
Eben.
Klar sagen.
Die passen da auch alle gut hin.
Super. Ne? Also super, ich freue mich.
Es gibt da ja
auch
noch ein Objekt, auf das ich so ein bisschen schiele.
Welches Objekt?
Ja, das möchtest du wissen.
Aber sowas von gerne möchte ich, dass du wissen, welches Objekt, auf das du schielst.
Nachbarschaft kommen?
Ja. Nee, das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt in eurer Nachbarschaft ein Objekt, worauf du schielen
ja,
kannst.
Ja, worauf ich schiele. Da schiele ich schon ganz schön lange drauf hin. Ich weiß aber gar nicht, was damit los ist.
Du meinst das, da, wo der Tiger mal war?
Der Tiger?
Die Esso-Tankstelle.
Ja, da gibt es ja auch noch ein etwas Größeres. Da kann man noch was hintun. Da muss auch mal was passieren, jetzt mal ganz im
Ja, da
Ernst,
sollte ne? ja eine Begegnungsstätte, eine Kulturstätte, da sollte ja sowas
wir warten.
Rein.
Ja, auch Wohnungen, bitte.
Wohnungen auch.
Ja, aber es ist ja einfach nur tot. Also das ist einfach nur grauenhaft. Aber das ist...
Okay, das ist es nicht.
Das ist nicht.
Ein anderes,
nee,
okay.
Ja, da gibt es noch so ein Kino dazwischen. Oder gab es mal ein anderes Kino dazwischen, was dann auch umgebaut wurde für was anderes. Und das steht immer noch leer. Ich weiß aber gar nicht, wie es da drin richtig aussieht. Ich kenne ja nur den Saal von außen und weiß, wie es früher mal aussah. Ich weiß aber auch gar nicht, wem es gehört. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich es wissen will. Ich bin da sehr indifferent in der Beziehung, weil ich, also ich habe das ja durch, Britta. Ne? Ich habe die Nummer ja schon einmal durchgezogen. Und ich weiß, was es mich mit 30 und mit 29 zu 30, was mich das körperlich und geistig gekostet hat im Umbau und in den Jahren danach. Und ehrlich gesagt habe ich mir jetzt auch so ein bisschen Freizeit mit Mann verdient. Jetzt nicht, ist alles gut.
Aber in 5 Jahren.
Aber mit 67, vielleicht werde ich 80 irgendwann, dann gehe ich vielleicht in die Kiste schon, weiß ich ja nicht. Man weiß das ja alles nicht. Dann hätte ich sozusagen 13 Jahre, die noch nett wären. Wäre auch in Ordnung. Also
ist
mal so gesehen.
Das ist nicht so lang, ne? Wenn man 13
Wenn man jetzt mal ganz im Ernst ist, das nicht so lang.
Nicht
das sind 13
so.
Edgar Wallace-Stücke.
Aber so, kannst du wirklich aufhören? Meinst du, dass du tatsächlich in 5 Jahren sagen kannst, also ich sehe das ja in meiner Umgebung viel, dass viele vorhaben, aufzuhören und dann doch nicht so gerne aufhören wollen. Und dann,
ja.
Also du bist ja so... So dabei, so drin. Ich meine, du schminkst ja teilweise sogar auch die Darsteller und Darstellerinnen.
Ja, aber das ist halt auch so ein Ding. Also wir sind halt ein kleines Ding, kleiner Bums, wie ich zu sagen pflege. Liebevoll ist das, ne? Das ist jetzt nicht so schlimm, wie es klingt. Aber wir sind halt ein kleiner Bums und ich. Das Ding lebt davon, dass wir so viele Dinge machen. Also in dem kleinen Team sehr viele Dinge machen. Eben auch wie bei Alex ist ein super Beispiel dafür, ne? Der geht in die Schreinerwerkstatt und der programmiert auch den Kartenvorverkauf.
Und der macht Marketing.
Und macht Marketing, ne? Der setzt sich halt einen anderen Hut auf und macht das dann. Und bei Janine ist es ähnlich, ne? Die macht diese ganzen Vorverkaufsgeschichten, aber die ist eben auch eine richtig gute Regieassistentin. Und dies und das. Und wir teilen uns die Abenddienste und das funktioniert alles bei uns. Aber irgendwann, also ich merke es halt auch jetzt schon, ich bin halt nicht mehr 50. Ne? Und irgendwann, ich muss halt Sachen, also es gibt Sachen, die ich machen muss. Ne? Plötzlich muss man irgendwelche Sachen machen. Und dann denkst du schon mal, warum muss ich das jetzt noch machen? Na, weil es halt so ist. So. Wenn du dann aber irgendwann zu so einem Punkt kommst, wo du denkst, so jetzt ist aber der Punkt, jetzt kann ich sagen, ja, ich mach dir das. Und wenn du was brauchst von mir, kannst du mich immer anrufen. Ich mach dir das gerne und stehe dafür zur Verfügung. Aber ich muss ja nicht. Ich kann auch mal sagen, nee. Mhm, mache genau. Jetzt schon teilweise, dass mich Leute fragen und dann sage ich so, nee, das möchte ich nicht machen. Mhm. Sag ich eher selten, weil ich irgendwie so ein Helfersyndrom habe, ne, und gerne auch mal hilfreich bin. Warum auch nicht? Ne? Könnten mehr Leute. erhobene Zeigefinger im Podcast. Nee, könnten echt mehr Leute, aber das ist auch in Ordnung. Aber es ist auch in Ordnung zu sagen, ja, nee, weißt du, nee. Mache ich jetzt mal nicht. Und ich glaube, dass ich bestimmt Sachen machen werde, wenn ich mal irgendwann, 5 Jahre ist echt noch lange.
Ich finde 5 Jahre, das macht so und dann sind plötzlich dreht man sich um und dann sind die vorbei.
Dann kommen neue Dinge. Also ich werde auf jeden Fall was tun. Das weiß ich. Ja, aber ich werde auf jeden Fall auch Zeit haben für mein Privatleben und werd mich im Winter hier einfach verpissen.
Wohin geht's denn?
Oh, in die ganze Welt. Oh, also cool. Ich würde niemals sagen, ich verbringe meine Winter jetzt in XYZ, in Malaga oder so. Das finde ich ja total langweilig. Ich finde ja toll, so, und jetzt könnten wir uns vielleicht mal einen Monat abseilen und fahren mal nach in die Südsee oder in die Berge, weil es da vielleicht richtig schneit, wenn es denn da noch richtig schneit. Das ist ein anderes Thema. Ich würde mich niemals festnageln auf, da geht es jetzt immerhin, okay. Das finde ich ja total dumm.
Du hast kein Domizil.
Nee, bloß nicht, will ich ja nicht. Mein Domizil ist Hamburg.
Ja.
Ne, das habe ich mir, da habe ich mich eingeasselt, im Studium sozusagen, habe ich mich in Hamburg eingeasselt und ich hätte es nie gedacht, dass ich mal sowas sage, dass ich da nicht mehr weg will oder so, aber das ist, glaube ich.
Hat Hamburg geschafft.
Das hat Hamburg sehr schnell geschafft. Hat Hamburg wirklich sehr schnell geschafft. Und ich würde dann niemals sagen, ja, also mein Altersruhesitz, der ist in Florida. Weil es immer so schön feucht warm. Und es gibt Mickey-Mäuse und ich kann immer auf der Achterbahn, wann ich will. Kann ich ja hier auch, ne? Aber ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass ich mal einen Winter in Florida verbringe, aber nur mal einen und nicht jeden. Mhm. Es gibt ja Leute, die kaufen sich dann so ein Ding irgendwo und fahren dann immer dahin, immer.
Okay, damit.
Aber die Welt ist doch so groß.
Okay, gut. Ich verstehe. Ja.
Und dazwischen mache ich Sachen. Mhm. Ne? Oder mache Charity oder so. Ne? Ich werde mich beschäftigen. Da bin ich ganz.
Da bin ich auch zuversichtlich.
Da bin ich sehr zuversichtlich.
Da bin ich auch sowas von zuversichtlich.
Also ich nicht irgendwie so Hände in den Schoß und jetzt nur
stricken
oder Fernsehen an und so 9.30 Uhr Netflix. Das glaube ich, wird's nicht.
Da freue ich mich. Also erstmal freue ich mich auf die nächsten 5 Jahre Highlife in Tüten im Imperialtheater. Ich freue mich erstmal auch nochmal auf den 16. August auf die nächste Premiere. Und eure Feier, 30 Jahre.
Murks.
Ja, 30 Jahre Murks. Ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf und danke dir ganz, ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich hatte einen wunderschönen Vormittag. Danke.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.